Das ist eine Eskalation, ist vielleicht die am häufigsten zu hörende Formulierung, wenn es um die russische Annexion der vier ukrainischen Regionen im Osten und Süden der Ukraine geht. Wladimir Putin hat sie mit großer Geste verkündet im Kreml in Moskau. Es sei ein Tag der Einheit, der russischen Einheit. Der Außenpolitiker der Linken im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi, ist Mitglied der ausgesetzten deutsch-russischen Parlamentariergruppe. Schönen guten Tag, Herr Gysi.
Schönen guten Tag, Herr Kostritsch.
Ist das eine Siegesfeier mitten im Krieg?
Naja, das ist natürlich eine überzogene Siegesfeier, denn es wird ja international von niemandem anerkannt oder von so gut wie niemandem anerkannt. Und vor allen Dingen die Ukraine erkennt es ja nicht an. Und das ist natürlich auch klar völkerrechtswidrig. Und natürlich ist es auch eine Eskalation.
Jetzt hat aber Putin gleichzeitig Verhandlungen angeboten. Er hat die Ukraine aufgefordert, sie sollten die Kampfhandlungen einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Ist das ernst gemeint oder kann man es ernst nehmen, besser gesagt?
Man muss es ernst nehmen, weil es muss ja so schnell wie möglich ein Waffenstillstand kommen. Was er doch indirekt damit sagt, ist, diese Gebiete genügen uns. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen. Und jetzt kann aufgehört werden zu schießen. Wenn nun die Ukraine und vor allen Dingen auch der Westen sagt, nein, wir schießen weiter, dann kriegen wir so einen dauerhaften Krieg, verstehen Sie? Und es muss ja vieles verhandelt werden. Ich sage mal Stichworte wie Odessa etc., Kriegsgefangene. Und irgendwie wird ja auch verhandelt, denn manchmal gibt es ja Lösungen, wenn ich zum Beispiel an den Austausch der Gefangenen denke oder an die Getreideexporte. Nur das ändert alles nichts daran, an zwei Dingen nicht. Erstens, dass man es nicht anerkennen darf, dass man es verurteilen muss, dass es völkerrechtswidrig ist. Zum Zweiten, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man trotzdem zur Verhandlung zurückkehren muss. Man darf nie vergessen, Russland ist eine atomare Weltmacht mit ständigem Vetorecht im Sicherheitsrat. Wir brauchen Russland für das Iran-Abkommen. Es ist ein rohstoffreiches Land. Wir sind ein rohstoffarmes Land. Also es gibt viele Gründe auch zu verhandeln, von meinetwegen sogar auch in Geheimdiplomatie zu verhandeln, um so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu erreichen. Und dann muss aber Schritt für Schritt auch das Völkerrecht wiederhergestellt werden.
Und da könnte die Krux ja liegen. Jetzt hat Russland 15% des ukrainischen Gebietes vereinnahmt, erklärt es zu russischem Staatsgebiet. Die Ukraine will das natürlich nicht akzeptieren. Wie soll da verhandelt werden? Da könnte es ja drum gehen. Die Russen bleiben im Donetsk und so weiter oder sie gehen.
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Man könnte dann verhandeln über verschiedene Gebiete und es nie juristisch anerkennen, aber es faktisch zur Kenntnis nehmen. Sowas gibt es, sowas gab es bei der Krim. Jetzt sage mal ein anderes Beispiel, aber da war ich einer der wenigen deutschen Politiker, der das scharf kritisiert hat, die Lostrennung des Kosovo von Serbien durch die NATO entgegen einem Beschluss des Sicherheitsrates der UN. Ich habe immer gesagt, das macht Schule. Man kann nicht einfach ein Territorium trennen. So, jetzt haben wir eine ganz böse Schule durch Russland erlebt. Wir dürfen immer nicht so tun, als ob wir das Völkerrecht immer eingehalten hätten. Nein, leider nicht. Und deshalb sage ich, alle Seiten müssen zum Völkerrecht zurückkehren. Wie jetzt der Kompromiss aussehen kann im Detail, das ist schwer. Vielleicht sagt man, gut, vorübergehend nehmen wir das zur Kenntnis, aber spätestens um 5 Jahren muss es neue Verhandlungen geben oder weiß ich was. Aber ihr müsst sofort Odessa rausrücken, damit die Ukraine Zugang hat zum Schwarzen Meer und so weiter. Das weiß ich nicht. Dafür braucht man Vermittler. Und ich bin unglücklich darüber, dass gerade Erdogan der Vermittler ist und nicht Scholz und Macron, die vielleicht geeigneter wären, ein Ergebnis zu erreichen.
Herr Gysi, lassen Sie mich etwas übertreiben. Wenn die russische Armee plötzlich in Vorpommern stehen würde, würden Sie denn dasselbe sagen? Also müssen wir darüber verhandeln, ob sie da bleiben dürfen?
Na, schon deshalb, damit sie nicht auch noch nach Berlin kommen. Ne? Aber in Wirklichkeit ist es so, dass das ja zum Glück nicht zu befürchten ist. Und darf man natürlich eins nicht vergessen. Dort gerade in der Ostukraine leben natürlich viele Ukrainerinnen und Ukrainer russischer Nationalität, in der übrigen Ukraine nicht. Und man muss auch einsehen, ich bin davon überzeugt, er wollte die ganze Ukraine. Er war falsch informiert. Er hat ja nur wenige Soldaten und Waffen nach Kiew geschickt und nahm wirklich an, die Leute gehen auf die Straße und rufen Putin, Putin, sie wollen alle zu Russland. Und da hat er sich bitter getäuscht, sodass er seine Ziele, seine völkerrechtswidrigen Ziele schon mal reduzieren musste. Und nun, wenn er sozusagen diese Gebiete als russisches Territorium anerkennt, was natürlich völkerrechtswidrig ist, meint er in einer besseren Ausgangsposition für Verhandlungen zu sein. Aber sehen Sie mal, das gibt es immer. Ich sage mal das Beispiel Israel-Gaza-Strafen. Seit wie vielen Jahren haben wir da jetzt militärische Auseinandersetzungen etc.? Das Wichtigste ist, einen Weg zu finden, dass es erstmal keine weiteren Toten gibt.
Aber heißt das erstmal, dass diese Siegesfeier da im Moment in Moskau eigentlich ein Begräbnis ist, nämlich das Begräbnis der Wünsche von Putin, die ganze Ukraine zu erobern?
Richtig. Also das Begräbnis hat heute auch stattgefunden. Natürlich wieder eine Feier, weil er Teile sich zurückholt. Und eins hat er wahrscheinlich begriffen, die Teile, wo überwiegend Menschen russischer Nationalität leben, sind für ihn leichter zu integrieren als die anderen. Das heißt, bei den anderen hätte er das vergessen können. Da hätte er permanent Widerstand gehabt, so bis hin zu Partisanengruppen etc. Also das muss ihm auch klar gewesen sein. Das ist immer das Ergebnis, wissen Sie, wenn Geheimdienste den Präsidenten so informieren, wie er es hören will, statt ihm die Wahrheit mitzuteilen, ja, dann kommt solcher Mist dabei heraus, kann ich nur sagen.
Nun könnte er ein angeschossenes Wildtier sein, das um sich schlägt. Er hat heute auch gesagt, wir verteidigen diese neuen Regionen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Holt er das Angstpotenzial Atomwaffen da wieder hervor?
Na, vielleicht ein bisschen will er damit drohen, aber das wird er nicht machen. Wenn er eine Atomwaffe einsetzt, haben wir den Dritten Weltkrieg, dann bleibt übrigens von uns beiden und von uns allen Deutschen gar nichts mehr übrig. Das wird er nicht tun. Medvedev, sein Ministerpräsident, hat ja auch zwei Gründe genannt, wann sie die einsetzen. Wenn die Existenz des russischen Staates gefährdet ist, den zweiten habe ich vergessen, war aber auch so was Extremes. Damit hat er eigentlich gesagt, also das müsst ihr nicht so ernst nehmen. Das wird er auch nicht machen. Das würde wahrscheinlich auch die Militärführung nicht machen, weil sie diesen Krieg gar nicht im Griff haben. Das ist das Schlimme, im Krieg muss man sich ab und zu auf die Militärführung verlassen, nicht auf die Politiker, weil die dann vernünftiger reagieren. Nur ein Krieg ist nicht zu verurteilen und muss überwunden werden. Ich sage ja nur, wir müssen so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen. Es darf keine weiteren Toten geben. Es muss eine Verständigung geben, wenigstens eine Minimalverständigung. Und damit können wir eine Reihe von Problemen lösen für die Ukraine, denen wir unbedingt helfen müssen beim Aufbau. Nicht, das hat mich ja auch geärgert. Ich war ja ein Vorort von Kiew, also im Unterschied zu Anna mache ich ja keine Stippvisiten da. Ich habe ja da 3 Nächte übernachtet und da war alles zerstört. Und das bewundere ich an den Ukrainerinnen und Ukrainern, die bauen sofort wieder auf.
Ihre Forderung nach Verhandlungen bedingt das sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen an die Ukraine?
Nein, das kann man sehen. Das kann ja auch Gegenstand von Verhandlungen sein. Also ich würde ja nur nicht gleich Punkte aus der Hand geben. Ich meine, ich war bei Deutschland immer dagegen, bei anderen Ländern nicht. Aber das ist eine ganz andere Frage. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Nur, ich wollte sagen, und dann habe ich im Auftrag des Bürgermeisters an unseren Wirtschaftsminister geschrieben und gesagt, der braucht einen Traktor, eine Betonmischmaschine und noch was Drittes. Und da hat er mir geschrieben, dafür gibt es keine Strukturen und kein Geld. Für Waffen haben wir Geld, aber für einen Traktor und für eine Betonmischmaschine nicht, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, muss ich ehrlich sagen.
Na, aber also über den Wiederaufbau der Ukraine wird aber auch schon geredet. Frau Baerbock hat da die ersten Spatenstiche schon gemacht.
Ja, ich wollte bloß gerne, dass gehandelt wird und nicht geredet. Das ist der Unterschied. Und da habe ich erstmal einen ablehnenden Brief seiner parlamentarischen Staatssekretärin bekommen. Das ist auch in einer Zeitung ausgewertet worden. Dann haben sie der Zeitung gesagt, na, eigentlich ist auch das Entwicklungsministerium zuständig. Dann haben die gesagt, na, warum haben sie denn Herrn Gysi nicht geschrieben, dass er sich an das Entwicklungsministerium wenden soll? Da haben sie gesagt, naja, weil die dafür auch zurzeit kein Geld und keine Strukturen haben. Ich gehe ja davon aus, der Druck wird so groß sein, dass wir dann beim Aufbau helfen müssen. Die Frage ist, kriegen wir einen Waffenstillstand? Kein Frieden. Ein Frieden ist nicht in dem Sinne nicht möglich, weil die Ukraine niemals den Verlust dieser Territorien anerkennen wird und Russland sie nicht rausrücken wird. Aber einen Waffenstillstand könnte es geben. Und dann müssen Verhandlungen eingeleitet werden, wissen Sie, mit vielen Seiten, Waffen, Wirtschaft, was geht nicht, wann kommen wir zum Iran-Abkommen, wie macht ihr von eurem Vetorecht Gebrauch, gibt es eine Chance, dass er zumindest einen Teil des Territoriums verlässt, etc., etc. Das sind dann alles komplizierte, langwierige Verhandlungen. Und da braucht man Leute, die auch vermitteln, weil wenn die zwei Seiten sich so zutiefst ablehnen, brauchst du immer einen Dritten, der glättet, ausgleicht, Kompromissvorschläge unterbreitet. Alles nicht so leicht, aber ob dafür Herr Erdogan der Geeignete ist, ich sage es nochmal, da habe ich meine Zweifel.
Das Plädoyer von Gregor Gysi war das, dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ich danke Ihnen, Herr Gysi.
Ich danke Ihnen auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.